Und wir wollen gemeinsam auf den Predigttext hören. Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht in 2. Mose, Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns noch einmal beten. Herr, und nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde hier vor Ort, die Sie so unverdrossen sind, auch diesem Wetter zu trotzen. Und wir grüßen alle, die das jetzt auch über den Stream mitverfolgen. Ich unterstelle mal, viele von uns, wenigstens einige, haben sich mitgefreut. Mitgefreut über die ersten beiden Siege der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM gegen Curaçao und die Elfenbeinküste. Die Sache mit Ecuador vergessen wir mal. Mitgefreut nicht zuletzt deshalb, weil mit Felix Metscher, einer der besten deutschen Spieler, und er ist wirklich einer der besten Deutschen zurzeit, sich eindeutig zu Jesus Christus und zu seinem christlichen Glauben bekannt hat. Und das nicht zum ersten Mal. Nach seinem Tor zum 1:0 gegen Curaçao, das war das erste deutsche Tor bei dieser WM, da mündete Metschers Jubel in eine Zeichensprache, die er gelegentlich auch den Journalisten erklärt. Es sind eigentlich 4 Zeichen. Jesus kam in diese Welt, aus Liebe gab er sein Leben, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der wäre auch ein guter Mitarbeiter hier im Kindergottesdienst. Es hätte sehr gut gepasst zu dem, was uns eben die Kinder gezeigt haben. Jesus kam in diese Welt, aus Liebe gab er sein Leben, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Und das löste natürlich manche Reaktionen aus, auch heftige Gegenwehr zum Beispiel, wie von der linken Taz, die in einer Überschrift giftete: Fußballprofi mit Christusfimmel, Platzverweis für Jesus. Das Zeugnis zeigte also Wirkung, und andere Journalisten, etwa wie Jan Fleischhauer oder Ulf Poschardt von der Welt, haben Metscher dann sogar unterstützt, ihn ausdrücklich gelobt für seine Aktion. Liebe Leute, es ist wichtig, dass wir die Botschaft von Jesus in die Öffentlichkeit tragen. Und zwar jeder mit seinen Möglichkeiten. Jesus schickt seine Leute in den säkularen Raum hinein, also in die Welt hinein. Aber zugleich ruft Jesus seine Leute auch in einen sakralen Raum hinein. Also man könnte sagen, Jesus schickt seine Leute in den säkularen Welt hinaus in die Welt. Und er sammelt seine Leute, er ruft sie in einen sakralen, in einen heiligen Raum hinein. Er sammelt seine Leute unter seinem Wort, bildlich gesprochen. Jesus ruft uns unter sein Dach. Und dafür hat er uns das Gebot gegeben, mit dem wir heute unsere Predigtreihe über die 10 Gebote fortsetzen werden. Du sollst den Sabbattag heiligen. Nach der lutherischen Zählung ist es das 3. Gebot, nach der reformierten das 4. Wir halten uns ja hier an die lutherische Zählung, aber es ist dasselbe Gebot. Du sollst den Sabbattag heiligen. Und die Überschrift zu dieser Predigt lautet: Der 7. Tag, Kraftquelle oder Krisenherd? Warum ist dieser 7. Tag Kraftquelle und warum ist er möglicherweise Krisenherd? Dieser 7. Tag hat ein besonderes Potenzial. Es ist der einzige Wochentag, dem Gott einen eigenen Namen gab. Die anderen Tage bekamen nur eine Zahl, 1., 2., 3., 4. Tag und so weiter. Aber diesem Tag gab Gott durch Mose einen Namen, nämlich den Namen Sabbat. Und wir wollen jetzt herausfinden, was den Tag so besonders macht, warum dieser Tag uns herausfordert. Und das Erste, was über diesen Tag gesagt werden muss, drei Dinge werden wir festhalten. Und das Erste, was über diesen Tag entscheidend ist, was ihn ausmacht, was ihn kostbar macht, ist die Sabbatruhe. Also wenn Sie mitschreiben, Punkt 1, Sabbatruhe. Das ist nämlich die zentrale Bedeutung von Sabbat oder Schabbat. Es bedeutet ruhen, aufhören, das ist die Grundbedeutung. Und ich lese nochmal den Anfang des dritten Gebots, so wie wir es gehört haben. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Nun muss man wissen, neben Schabbat gibt es noch ein zweites hebräisches Wort, das oft an die Seite von Schabbat tritt. Und das ist das Wort Nuach. Daraus wird er Nacha und das bedeutet auch ruhen und sich niederlassen. Das steht zum Beispiel da, als die Arche sich auf dem Ararat niederlässt. Da steht auch dieses Wort Nacha, sich niederlassen, ruhen, ruhen, aufhören. Und es wird hier ganz klar gesagt, womit wir aufhören sollen und wovon wir ruhen sollen, nämlich von der Arbeit. Karl Friedrich Keil schreibt das in seinem Kommentar über unseren Text, das Ruhen von jedem Geschäfte ist die Basis der Sabbatfeier. Sabbatruhe. So, und an anderen Stellen im Alten Testament wird das dann weiter ausdifferenziert, welche Arten von Arbeiten hier alle eingeschlossen sind, Feldarbeit, Pflügen und Ernten, Handwerk, Keltern, Markt und Handel, jede Form von Geschäft, Lasten tragen, Holz lesen, Feuer machen zum Kochen und Backen, fällt alles mit darunter. Und wir hatten das schon vor den 10 Geboten gesehen, in Kapitel 16, das liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück, als der Sabbat als Gebot noch gar nicht gegeben war, da hat Gott aber schon den Israeliten gesagt, Leute, am 7. Tag sammelt ihr kein Manna, sondern am 6. sammelt doppelte Ration, damit ihr für den 7. genug habt, denn da sollt ihr ruhen. Sabbatruhe. Und so hat das Gott immer wieder gesagt, er hat an verschiedenen Stellen dieses dritte Gebot entfaltet, auch in, also die Hauptstelle haben wir gehört, ist 2. Mose 20, aber dann gibt es auch eine wichtige Stelle in 2. Mose 31, da hat Gott das auch nochmal gesagt und da hat er das so formuliert, 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat, völlige Ruhe, heilig dem Herrn, wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll des Todes sterben. Völlige Ruhe und dann diese verwirrende Strafandrohung, wir kommen noch dazu. Das muss wichtig sein, aber warum? Und wozu soll diese völlige Arbeitsruhe, die Gott den Israeliten verordnet, dann dienen? Einmal natürlich zum Durchschnaufen, um wieder Kraft zu schöpfen für die nächsten Aufgaben. Und das sieht man daran, dass sogar das Vieh Ruhe haben soll an diesem Tag, wo man ja sagen könnte, die brauchen ja keine geistliche Erbauung, aber sie brauchen Ruhe zum Durchschnaufen. Aber für einen Menschen mit einer Seele wäre die reine Abwesenheit von Arbeit nur kombiniert mit etwas Zerstreuung, ein bisschen spazieren gehen, Sport treiben, zu wenig. Und darum macht die Bibel deutlich, ist die Sabbatruhe nicht nur eine Ruhe von, nämlich von der Arbeit, sondern auch eine Ruhe für etwas. Also die Israeliten sollten am Sabbat nicht nur in der Hängematte liegen und einen Tag vor sich hin dösen, sondern sie sollten mit dem Stopp der Arbeit, mit dem Stopp der Alltagsarbeit Raum schaffen. Raum wofür? Das wird hier in 31, Vers 15 gesagt. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat völlige Ruhe, heilig dem Herrn. Und in Vers 16 nochmal, ihr sollt den Sabbat halten und ihr sollt ihn feiern, steht da auch noch. Ihr sollt ihn halten und feiern. Also, was heißt das jetzt? Was sollen sie machen? Sie sollen den Sabbat heiligen, das heißt, sie sollen den Sabbat so begehen, dass sie ihn aus allen anderen Tagen heraushalten. Das meint eigentlich heiligen. Diesen Unterschied markieren. Unverwechselbar soll er sein mit den anderen Tagen. Der Sabbat soll genutzt werden. Ja, zur Erholung auch, aber nur Erholung wäre zu wenig. Sondern der Sabbat soll genutzt werden, das meint dieses Heiligen, um sich Gott zuzuwenden, um seine Nähe zu suchen. um auf ihn zu hören und ihn zu ehren. Und von daher wird die Woche, die dann mit dem ersten Tag wieder losgeht, ein anderes Gesicht bekommen. Ich werde ganz anders auf die Alltagswoche vorbereitet sein, wenn ich am siebten Tag die Nähe des Herrn gesucht habe. Also, der Sabbat sagt mir nicht nur, dass ich ruhen soll, er sagt mir nicht nur, wovon ich ruhen soll, nämlich von der Alltagsarbeit, sondern er sendet mir auch eine Botschaft, wofür ich diese Ruhe nutzen soll, mit welchen Gedanken ich mich befassen soll. Und da wird Gott in Kapitel 31, also 2. Mose 31 noch deutlicher, da sagt er nämlich zweimal, sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht. Und in 31,17 steht es nochmal, er ist ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Der Sabbat ein Zeichen zwischen Gott und den Israeliten. Und nun müssen wir fragen, ein Zeichen wofür? Ein Zeichen will mich ja zu einem bestimmten Ziel, zu einem bestimmten Ort bringen. Also denken Sie an diese gelben Tafeln auf den Bundesstraßen, da steht dann ein Ortsname und manchmal noch eine Kilometerangabe. Das ist ein Zeichen. Und dieses Zeichen weist immer über sich hinaus. Es will mir helfen, nun auch wirklich nach Holzminden zu kommen. Ich soll nicht vor diesem Schild einen Tag lang stehen und mich an diesem Zeichen erfreuen, sondern ich soll dann weiterfahren. Dazu will dieses Zeichen dienen. Und darum, sagt Gott, gedenke des Sabbattages, damit du sein Zeichen verstehst, damit du aus diesem Zeichen auch die richtigen Konsequenzen ziehst. Und jetzt müssen wir fragen, wofür steht dieses Zeichen? Gott sagt, hier in 31, 13 und 17 ein Zeichen zwischen mir und euch, zwischen mir und den Israeliten. Gott sagt, das ist ein Zeichen dafür, dass es zwischen euch und mir eine besondere Verbindung gibt. Ein Zeichen, das euch erinnert, dass ich mit euch einen ewigen Bund eingegangen bin. So steht das in Vers 16. Ein Zeichen dafür, dass die Verbindung zwischen euch und mir eine verbindliche Verbindung ist. Ihr wisst genau, was richtig ist. Ihr wisst genau, was mir wichtig ist. Ihr schwebt nicht im Ungewissen. Ich bin kein ferner, anonymer Gott, den man mit irgendwelchen obskuren Ritualen gnädig stimmen muss, sondern ihr habt den Sabbat. Und der Sabbat ist ein Zeichen für meine Gebote, in denen ihr die Beziehung zu mir leben sollt. Dafür ist der Sabbat zuerst ein Zeichen, für meine Gebote, in denen ihr mit mir leben sollt. Und der Sabbat, das Sabbatgebot ist wie ein Scharnier. Erst kommen die Gebote für unser Verhältnis zu Gott, keine anderen Götter neben mir haben, den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und danach geht es weiter mit den Geboten den Menschen gegenüber. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen. Und dazwischen, zwischen den Geboten, die das Gottesverhältnis regeln und den Geboten, wie ich meinem Nächsten begegnen soll, steht als Scharnier dieses Sabbatgebot. Das sozusagen den Willen Gottes in unsere irdischen Verhältnisse überträgt. So, also der Sabbat ist ein Zeichen für Gottes Gebot. Und Leute, einmal in der Woche steht dieses Zeichen auf eurem Kalender als beständige Erinnerung. Aber der Sabbat ist auch noch ein Zeichen für etwas anderes. Der Sabbat erinnert euch nicht nur an Gottes Gebote, sondern er erinnert euch an die Person hinter den Geboten. Er erinnert euch an diesen Gott, der euch lieb hat. Und auch dafür steht das Zeichen des Sabbats. So wird es Mose dann nochmal schreiben, nämlich in 5. Mose 5, da wird das Sabbatgebot nochmal erklärt. Und da kommt noch etwas dazu, da heißt es, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst. Darum sollst du das machen, darum sollst du das feiern. Und der Herr, dein Gott, wird dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbat halten sollst. Der Sabbat soll dich daran erinnern, wie Gott dich gerettet hat. Einmal in der Woche mindestens sollst du daran denken, dass Gott dich rausgehauen hat, dass er dich in die Freiheit geführt hat. Auch dafür ist der Sabbat ein Zeichen. Und auch dafür sollst du ihn an die nächsten Generationen weitergeben. Ein Zeichen für eure Rettung. Aber das ist immer noch nicht alles. Der Sabbat ist nicht nur ein Zeichen für das Gesetz, der Sabbat ist nicht nur ein Zeichen für Gottes gnädige Bewahrung, sondern in diesem Zeichen steckt noch mehr, ein drittes. Gott sagt, in diesem Zeichen steckt, dass ich euch in etwas mit hineinnehme, was ich selber praktiziert habe. Nämlich den Ruhetag. Den siebten Tag, Kapitel 20, Vers 11, 2. Mose 20, Vers 11. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebenten Tage. Und darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also auch dafür ist der Sabbat ein Zeichen. Leute, wenn ihr noch einen weiteren Grund braucht, um den Sabbat mit aller Leidenschaft zu begehen, dann ist er hier, denn, und da steht im Hebräischen auch ein ganz dickes Denn, Ki heißt das im Hebräischen, denn in 6 Tagen hat er Himmel und Erde gemacht und er ruhte selber am 7. Und jetzt müssen wir natürlich einhaken und fragen, warum? Gott sagt denen hier, Leute, ihr seid nicht die Ersten, die den 7. Tag feiern, das habe ich schon im Paradies gemacht. Aber warum nimmt sich der Schöpfer, der allmächtig ist und der sämtliche Kraftreserven des Universums immer zur Verfügung hat, warum nimmt dieser Schöpfer sich einen Ruhetag? Hören wir nochmal hin. Steht ganz am Anfang im Schöpfungsbericht, 1. Mose, Kapitel 2, So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Haben Sie es gehört? Das ist noch kein Gebot hier. Im Schöpfungsbericht haben wir noch keine Aufforderung an Adam und Eva, irgendeinen Tag einzuhalten oder nach irgendeinem Rhythmus zu leben. Die brauchten noch keinen Schabbat, weil sie in dem harten Sinne auch noch keine Arbeit hatten. Aber Gott hebt diesen Tag heraus. Hier in 1. Mose 2, wo steht, Gott heiligte den Sabbat, der Sabbat steht da noch gar nicht, den 7. Tag, da steht zum ersten Mal in der Bibel das Wort heilig. Zum ersten Mal. Und der Grund für diese Ruhe, die Gott sich gönnt, besteht garantiert nicht darin, dass Gott erschöpft wäre und jetzt erstmal eine Pause brauchte. In Jesaja 40, Vers 28 sagt Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Also Gott braucht keine Pause. Aber das Ruhen bedeutet zunächst mal ein Aufhören mit schöpferischer Aktivität, weil das Werk vollendet ist, weil das Werk komplett ist. Gott hat alles geschaffen, was nötig war. Und jetzt, am 7. Tag, da tritt der Schöpfer, Sie können nochmal die Predigt über diesen Bibelabschnitt nachhören, Sie finden das über unsere Homepage, Genesis-Reihe, da tritt der Schöpfer seiner genialen Schöpfung gegenüber. Und Helmut Thielicke, der Theologe, hat diesen feierlichen Ruhemoment so beschrieben. Er sagt, auf der Grenze zwischen dem vollendeten Schöpfungswerk und dem Lärm der Geschichte, der jetzt beginnen wird, auf dieser Grenze ist das große Schweigen, ist die feiernde Stille des Schöpfers. Gott freut sich an seinem genialen Werk. Und hier in diesem Zusammenhang am Ende von Kapitel 1 steht zum ersten Mal, es war sehr gut. Vorher hatte Gott über jeden Schöpfungstag gesagt, er schuf das und es war gut und er schuf jenes und es war gut. Und jetzt kommt die Bilanz, die Gesamtbilanz und jetzt am Ende von Kapitel 1, wo Gott sich seine Schöpfung ansieht, in dieser Schöpferfreude, sagt er zum ersten Mal, es war sehr gut. Das ist das Gesamturteil. Und dreimal wird innerhalb von 2 Versen hier Gottes Urheberrecht betont. 1. Mose 2, Vers 2 und 3. So vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er macht, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hat. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er ruhte von allen seinen Werken. Das wird 3-mal in 2 Versen gesagt. Gott ruht von seinen Werken. Es sind seine Werke. Es ist sein Copyright. Alles gehört ihm. Und nichts ist von seinem Schöpferanspruch ausgeschlossen. Und jetzt nimmt Gott uns in diesen feierlichen Moment mit hinein. Gott hält diesen Tag gewissermaßen für uns offen. Und von jetzt an gibt es die 7-Tage-Woche. Diese 7-Tage-Woche, die trotz mühsamer Versuche später weder von den Kommunisten noch von den atheistischen Humanisten beseitigt werden konnte. Die haben es ja alle versucht. Sie haben es versucht in der russischen Revolution, sie haben es versucht in der französischen Revolution, diesen 7-Tage-Rhythmus aufzubrechen. Und es hat nicht funktioniert. Konnte auch nicht funktionieren. Und so geht nun seit dieser Schöpfungswoche der 7. Tag mit uns wie ein wunderschöner Gedenkstein. Gott gibt uns diesen Tag wie ein Memorial. Gott gibt ihn uns als eine beständige Erinnerung an seine Macht und seine Genialität. Und deswegen steht hier im dritten Gebot, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruht am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und darum hat Gott seinem Volk die Sabbatruhe verordnet. Ich fasse nochmal zusammen. Es ist eine Ruhe von und eine Ruhe für. Sie sollen nicht in ihrer Alltagswelt untergehen, sondern zur Ruhe kommen. Sie sollen verschnaufen, sie sollen sich niederlassen und aus dieser Ruhe von der Alltagslast, aus der Ruhe von dem getriebenen Hetzen nach den Dingen dieser Welt, aus dieser Ruhe von erwächst dann die Ruhe für. Die Ruhe für den klaren Blick auf dieses Zeichen, dass Gott Israel mit dem Sabbat sendet. Und wir sahen, es ist ein Zeichen für Gottes Gebote, in denen Israel leben soll. Es ist ein Zeichen für Gottes Treue, mit der er sie aus der ägyptischen Unterdrückung herausholte. Und es ist ein Zeichen für Gottes geniale Macht, die er uns in seiner Schöpfung vor Augen stellt. Ruhe von und Ruhe für. Und in dieser Dynamik soll der Sabbat uns innerlich erheben, soll uns gewissermaßen mitnehmen in das Staunen über Gottes Herrlichkeit, wie es in diesem Lied heißt, das wir nächsten Sonntag auch singen werden. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Das ist der Ton des Sabbats. Blicke ich empor zu jenen lichten Welten und sehe der Sterne unzählbare Schar, wie Sonne und Mond im lichten Äther zelten, gleich goldenen Schiffen her und wunderbar, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Wenn wir nächsten Sonntag miteinander hier singen. Darum geht's. Das heißt, Gottes Macht ist so groß, dass er die ganze Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Und hier, ihr Lieben, hier hat die apologetische Treue zur echten 6-Tage-Schöpfung. Und wenn wir Genesis 1 lesen, dann wird von der Sprache her völlig klar, da sind wirklich 6 24-Stunden-Tage gemeint. Hier hat die apologetische Treue zur 6-Tage-Schöpfung ihren theologischen Ursprungsort, nämlich in der feiernden Freude des göttlichen Schöpfers. In der feiernden Freude des göttlichen Schöpfers, in die er sein Volk Israel durch das Sabbatgebot mit hineinnimmt. Vielen Dank. Man kann gar nicht genug Wasser haben bei diesem Wetter. Auch das gehört zur Schöpfung. Okay, also das ist das Erste. Ja, und Sie sehen, wie wir jetzt durch diesen Zusammenhang mit der Schöpfung auf diesen zweiten Aspekt kommen, der zum Sabbat gehört. Ein zweites Geschenk, das Gott seinem Volk mit dem Sabbat gemacht hat und damit ein zweites Merkmal, ein zweites Wesensmerkmal, das diesen Sabbat prägt. Das erste war die Sabbatruhe und das zweite ist die Sabbatfreude. Die Sabbatfreude. Und diese Freude strahlt bis in die Sprache hinein. Man kann Schabbat auch mit Feiern übersetzen, mit Ruhen übersetzen, aber auch mit Feiern. Die Mengeübersetzung macht das häufiger. Und diese Sabbatfreude hat ihren Urgrund, sie hat ihre Kraft darin, wie Gott selbst, wir sahen das, seinen 1. 7. Tag gefeiert hat. Hermann Betzel, der bayerische Bischof, zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat er gewirkt, der hat 1914 eine Predigt über dieses Sabbatgebot gehalten. Und da vergleicht er Gottes Freude über die Schöpfung mit der Freude des Künstlers nach vollendetem Werk. Und er sagt, nur so kann man diese Freude verstehen. Zitat, Hermann Betzel. Wir werden es nie ganz begreifen, welch eine Freude es war, wie Gott mit heißer, ernster Mühe aus sich heraus die Welt gestaltete und nun nichts an ihr des Meisters spottete, sondern es war alles sehr gut, da Gott und sein Werk, Bild und Bildner, Kunstwerk und Künstler, Wort und der es geredet, Werk und der es getan hatte. Sie waren eines in aller Verschiedenheit des Wesens. Zitat Ende. Und damit will Betzel sagen, Gott steht seiner Schöpfung gegenüber. Gott geht nicht in seiner Schöpfung auf, Verschiedenheit, aber er hat sie doch aus seinem Wesen heraus gestaltet. Und am meisten hat Gott aus seinem Wesen heraus dich gestaltet und mich, denn er gab uns die Imago Dei, er gab uns die Gott-Ebenbildlichkeit. Und Betzel schildert jetzt diese Schöpferfreude, der sich vor sein Werk stellt. Und er fährt fort, so tritt der Künstler wohl in stiller Stunde weit weg von dem Gemälde, dem er die letzte Farbe aufgesetzt hat, und beschaut das Gemälde und lässt es zu sich reden. Und Mose nimmt diese feiernde Freude Gottes auf. Wenn Mose in diesem zweiten Text über das dritte Gebot, nämlich in 2. Mose 31, den Sabbat nochmal begründet. Und hören Sie genau, wie er das sagt. 2. Mose 31, 17, da sagt er im Auftrag Gottes, für ewige Zeiten soll der Sabbat ein Zeichen des Bundes zwischen mir und den Israeliten sein. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, aber am 7. Tag hat er gefeiert und geruht. So übersetzt das Menge. Er hat gefeiert und geruht. Und gefeiert ist hier die Übersetzung von Schabbat. Aber das zweite Wort, das müsste man am besten übersetzen mit, er hat gefeiert und sich erquickt. Also Schabbat kommt ja häufig vor, aber das zweite Wort, was hier steht, er hat gefeiert und sich erquickt, wissen Sie, das ist besonders auffällig. Warum? Weil es so selten ist. Dieses zweite Wort für erquicken im Hebräischen, nafash, das kommt nur 3-mal im Alten Testament vor und 2-mal davon in Verbindung mit dem Sabbat. Also Sie merken, trotz der Hitze, wir arbeiten heute richtig. Sich erquicken. Sich erquicken, das heißt durchatmen, Atem schöpfen. Das steht einmal, als David auf der Flucht mit Kot und Steinen beworfen wird. Und nachdem David mit seinen verbliebenen Männern entronnen ist, heißt es, als der König samt dem Volk, das bei ihm war, müde auf einem Rastplatz ankam, erquickte er sich dort. Da steht dieses Wort. Und dann begegnet das Wort zum zweiten in einer fürsorglichen Anordnung, dass auch die Knechte und auch die Fremdlinge in den Genuss des Sabbats kommen sollen. Und da heißt es in 2. Mose 23, 12, am 7. Tag sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und auch der Sklavensohn und Fremdling sich erquicken können, Atem schöpfen können. Da steht nafash. Bei David, der gerade entronnen ist. Bei den Fremdlingen und Sklaven, die auch mit der Sabbatruhe durchpusten sollen. Und dann wendet Gott dieses Wort, das er dem Mose diktiert, hier in 31, 17 auf sich selbst an und dann lässt er über sich schreiben, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, aber am 7. Tag hat er gefeiert und sich erquickt. Das heißt, Gott braucht keine Erholung, aber Gott erquickt sich, Gott erbaut sich an seinem eigenen Werk und das bestimmt den 7. Tag. In einer englischen Übersetzung heißt es, he was refreshed, er hat sich erfrischt. Und Lüthi schreibt dazu, herzbewegende Herablassung unseres hohen Gottes, die sich an diesem 7. Tag ereignen will, mit dem beschimpften alten König, also David, mit der Magd und dem Fremdling, mit aller Kreatur will Gott an diesem Tag ein gemeinsames Aufatmen haben. Zitat Ende. Und Mose sagt, Leute, das ist die Erwartung, mit der ihr in den Sabbat reingehen sollt. Das ist die Basis eurer Sabbatfreude. Gott will euch wieder durchatmen lassen. Und diese Druckbefreiung beschränkt sich ja nicht nur auf die Arbeitsmühsal, sondern auf die vielen anderen Druckfaktoren, die uns so die Woche über begleiten. Lüthi hat das sehr schön beschrieben. Er sagt, es ist ja nicht nur die Arbeit, der Ärger, die Sorge, die Angst, das Misslingen, die Enttäuschung, oft auch eine gewisse Lebensohnmacht, die jede Arbeitswoche neu mit sich führt. Oft ist es auch ganz gewöhnlich der Neid des Mitarbeiters, der Unverstand des Vorgesetzten. Oder es ist die Gier nach Macht, Besitz, nach Ehre, die sich durch unsere Werktage hindurchzieht. Kurz, es ist die schwüle Stickluft der Tatsache, dass der Mensch einfach ein Sünder ist. Eine Tatsache, die wochentags über unseren Arbeitsstätten brütet und die uns Menschen den Atem verschlägt. Zitat Ende. Und jetzt sollst du dich erquicken. Jetzt sollst du durchatmen. In all deine Druckverhältnisse hinein will Gott seine Freude des 7. Tages aufstrahlen lassen. Und der Sabbat ist die Basis. Und vom Sabbat ausgehend entwickelt Gott nun für sein Bundesvolk ein ganzes Bündel Vielzahl von Festen, die aber alle irgendwie mit dem Sabbat verbunden sind und von denen ganz viele Feste in den Sabbat münden. Das Passafest, Fest der ungesäuerten Brote, Erstlingsfest, Pfingstfest, also Ernt- und Wochenfest, das Posaunenfest, der große Versöhnungstag, das Laubhüttenfest, das Tempelweihefest, Chanukka, das Purimfest, alles Feste, die zu diesem Sabbatsystem gehören und um den Sabbat herum gebaut werden. Und der Versöhnungstag, der schießt den Vogel ab, würden wir sagen, der ist die Krone. Denn über den Versöhnungstag heißt es in 3. Mose 23, Vers 32, 3. Mose 23, Vers 32 wörtlich, ein Sabbat der Sabbatfeier soll es für euch sein. Also der Versöhnungstag soll für euch ein Super-Sabbat sein, ein Schabbat-Schabbaton. Wir würden sagen, ein Sabbat zum Quadrat, ein höchster Feiertag, ein feierlicher Sabbat, übersetzt Luther. Das soll der Versöhnungstag für euch sein. Und mehr noch, sogar das Land soll seinen Sabbat bekommen und vom Sabbatsystem profitieren. Sogar das Land wird an diesem Sabbatsystem beteiligt. In 3. Mose 25 heißt es ab Vers 2, so soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. 6 Jahre sollst du dein Feld besehen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat feiern. Also sogar das Land soll alle 7 Jahre, nicht alle 7 Tage, alle 7 Jahre seinen Sabbat haben und dann für ein Jahr lang ruhen. Was für ein umfassendes Sabbatsystem, das Gott hier entwickelt. Und der Grundton, der sich durch das alles hindurchzieht, ist nicht Zwang und Druck, sondern Freude. In einem alten jüdischen Gebet wird der Sabbat so begrüßt. So komme herauf, du Krone der Braut, du Krone der Tage, du Braut des allmächtigen Gottes, der Sabbat als eine Braut Gottes. Komme herauf, o Sabbat, du Freude des Herrn und du Frieden meiner Seele. Sabbatfreude. Und diese Sabbatfreude, die macht den Sabbat zu einem Fenster in die Zukunft. Wenn Gott seinen Frieden und sein Heil einmal weltweit durchsetzen wird. Wenn wir ihn und mit ihm in alle Ewigkeit feiern werden. Das ist diese ewige Dimension des Sabbats. Man sagt die eschatologische Dimension. Und das alles zusammengenommen ist Gottes Sabbatkonzept, ein Versprechen auf Zukunft. Ein Morgenglanz der Ewigkeit, ein Fenster in den Himmel. Und diese Zukunftshoffnung, diesen Schwung des Sabbats, weil Gott seinem Volk mit seinen Ordnungen wohltun will, weil sie göttlich sind, weil sie gut sind. Wissen Sie, dieser Sabbatsschwung ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was die Pharisäer aller Zeiten und auch die Pharisäer zur Zeit Jesu mit ihrer Sabbat-Ideologie angerichtet hatten. Und was auch manche wohlmeinenden Traditionen in christlichen Kirchen, in England ist das besonders ausgeprägt, aber das gab es auch und gibt es auch in Deutschland, was sie ihren Kindern so als Sonntagserinnerungen mitgegeben haben. Eine betont gedämpfte Veranstaltung. Fröhlichkeit galt als unfromm, Lachen höchstens im Keller. Zu Hause durfte man nur eingeschränkt spielen. Bloß nicht schmutzig machen, möglicherweise noch Zwangsmittagsruhe, das Schlimmste, was man sich denken kann. Und selbst am Nachmittag war an Sportplatz gar nicht zu denken. Ich bin dankbar, dass ich sowas als Kind nicht miterlebt habe. Aber da muss man wirklich sagen, wenn man das hört von durchatmend und Sabbatfreude, war da nichts mehr übrig. Und Hermann Betzel will so viel wie möglich von dieser Sabbatfreude in unseren Sonntag mit hinübernehmen. Und darüber werden wir nächsten Sonntag sprechen müssen. Was heißt das nun für unseren Sonntag? Und Betzel ermutigt und in dieser schon zitierten Predigt 1914, da sagt er, der Sonntag ist dazu gegeben, dass du feierst. Feiertag, Feierkleid, Feierglocken. Von Jugend an, 1914, sind wir es gewöhnt, den Sonntag auszuzeichnen. Wenn die Glocke läutet, vielleicht kriegen wir auch nochmal einen Glockenturm, wenn die Glocke läutet, so ist uns feierlich zumute. Und dass wir Feierkleider anlegen. Und welche innige Jugenderinnerung ist es uns, wie uns die Mutter am Feiertag die besten Kleider zurechtlegte. Das ist wie ein Rückblick auf ein verlorenes und ein Ausblick auf ein kommendes Paradies. Also dazu, o Seele, ist dir der Sonntag gegeben, dass du feierst und dass du all der Arbeit dich enthältst, dir den Sonntag wieder in die Alltäglichkeit, in den Alltag herabzudrängen, geeignet wäre. Und die haben sie es zusammen, Sabbatfreude und Sabbatruhe, das geht Hand in Hand. Lass nicht den ganzen Alltag in deinen Sonntag rein, lass deinen Alltag den Sonntag nicht runterziehen und lass dich von Gott in diese Freude hineinziehen und so die Beziehung zu ihm festigen. Halten wir fest, die Forderung des dritten Gebots, du sollst den Sabbattag heiligen, ist also eine kostbare Einladung zu Ruhe und zu Freude. Zu einer Ruhe und zu einer Freude, die viel tiefer sind, als diese Welt an Ruhe und Freude jemals bieten könnte. Aber das ist noch nicht alles, was die Bibel uns über den Sabbat lehrt. Und deshalb kommen wir heute um diesen dritten und letzten Punkt nicht herum. Gerade wenn wir dann am kommenden Sonntag ja Rechenschaft ablegen müssen, warum wir bewusst den Sonntag feiern und nicht den Samstag. Und warum unser Sonntag noch etwas anderes ist als einfach nur ein christlicher Sabbat. Werden wir nächsten Sonntag sehen. Aber vorher müssen wir das eine noch leisten. Wenn wir versuchen, den Sabbat so gut wie möglich zu verstehen, und darum geht es ja heute, dann finden wir hier nach dieser Sabbatruhe und dieser Sabbatfreude auch eine ernste Sabbatkrise. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Sabbatkrise. Warum? Weil der Sabbat, der das Volk zur heilsamen Ruhe und zur jubelnden Freude einlädt, dieses Volk, dem er gegeben ist, letztlich in die Krise stürzt. Und wir fragen, wie kann das sein? Von Beginn an geschieht die Einhaltung des Sabbats nur sehr, sehr gebrochen. Das zeigt sich schon, bevor der Sabbat überhaupt als Institution gegeben ist, bei diesem Prolog gewissermaßen, wie wir es gesehen hatten, in 2. Mose 16, als sie das Manna sammelten und Gott da schon sagte, aber am siebten Tag nicht sammeln. Und wenn sie dabei waren, erinnern sie sich noch, wie wir dann gelesen hatten, 2. Mose 16, Vers 26, 6 Tage sollt ihr sammeln, aber der siebte Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Und dann, wie geht's weiter? Aber am siebten Tag gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln. Die haben es einfach gemacht. Dabei hatte Gott ihnen von Beginn an eine ernste Warnung gegeben. Ich erinnere noch mal dran, 2. Mose 31. Diese Strafbewährung des Sabbats, wo Gott sagt, haltet meine Sabbate, denn er soll euch heilig sein, der Sabbat. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Und wir wundern uns erstmal und fragen, warum ist Gott so drastisch? Er ist deswegen so drastisch, weil absichtliche Sabbatverweigerung eine demonstrative Ablehnung Gottes selbst bedeutet. Gott hat gegenüber Israel den Sabbat zur Chefsache gemacht. Gott hat den Sabbat sehr, sehr, sehr persönlich genommen. Und er hat deutlich gemacht, wer gegen den Sabbat geht, der geht gegen mich. Und schon in 4. Mose 15 gibt es dann diesen krassen Fall, anders kann man das gar nicht nennen, 4. Mose 15, ab Vers 32, als nun die Israeliten in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der Holz auflas am Sabbattag. Und das war ausdrücklich verboten. Und die ihn dabei gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten ihn zu Mose und Aaron vor die ganze Gemeinde. Und sie legten ihn gefangen, denn es war nicht klar bestimmt, was man mit ihm tun sollte. Der Herr aber sprach zu Mose, der Mann soll des Todes sterben. Und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen draußen vor dem Lager. Hesekiel schreibt Jahrhunderte später aus dem babylonischen Exil noch im Rückblick über diese Wüstengeneration. Zitat, Hesekiel 20, Vers 13. Aber das Haus Israel war mir ungehorsam, auch in der Wüste. Und sie lebten nicht nach meinen Geboten. Sie verachteten meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hielt. Und sie entheiligten meine Sabbate sehr. Sie entheiligten meine Sabbate sehr. Hesekiel 20. Und Jeremia 17 stößt in das gleiche Horn, ebenfalls im 6. Jahrhundert vor Christus. Und Jeremia sagt in Jeremia 17, ab Vers 21, so spricht der Herr, hütet euch und tragt keine Last am Sabbattag durch die Tore Jerusalems und tragt keine Last am Sabbattag aus euren Häusern und tut keine Arbeit, sondern heiligt den Sabbat, wie ich euren Vätern geboten habe. Aber sie hörten nicht und kehrten mir ihre Ohren nicht zu, sondern blieben halsstarrig, dass sie nicht auf mich hörten. Verstehen Sie, das ist die Sabbatkrise. Und sogar dieser siebenjährliche Sabbat zum Schutz der Felder wurde nicht eingehalten. Nicht mal das. Und Gott wertet das dann aus in 2. Chronik 36 und sagt, okay, ihr habt 490 Jahre lang, sinngemäß sagt er so, ihr habt 490 Jahre lang euch nicht drum geschert, dem Feld diesen Sabbat zu geben. 490 durch 7 sind 70. Okay, dann kriegt das Land jetzt 70 Jahre Sabbatruhe nachgeholt. Es wird wüst liegen und ihr geht dafür 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft. Verstehen Sie, Gott nimmt das ernst. Aber das ist die Sabbatkrise. Amos 8, Vers 5 berichtet, dass die Händler den Sabbat am liebsten verkürzten, um schneller mit ihren Geschäften weitermachen zu können. Und Nehemia 13, Vers 15, da klagt Nehemia und da trauert Nehemia darüber, dass entgegen aller göttlichen Willensbekundungen der Sabbat durch Geschäftemacherei schlicht ignoriert wird. Israels Umgang mit dem Sabbat erweist sich als eine große Chronik skandalös. Als eine Skandalgeschichte. Und deshalb die Sabbatkrise. Weil das Volk am Sabbat wie am gesamten Gesetz scheitert. Es mag etliche persönliche Ausnahmen gegeben haben, aber die offizielle Bilanz, die uns die Bibel für das Ganze vorstellt, ist klar und ist dramatisch. Und wir müssen verstehen, der wöchentliche Sabbat war ja nur die Spitze des Eisbergs. Die religiösen Feste, die gehörten ja mit zum Sabbatsystem und die wurden genauso willkürlich und inkonsequent behandelt. Und dann nützt es auch nichts, wenn man ab und zu mal eine religiöse Veranstaltung organisierte, so wie mancher sagt, naja, an Weihnachten und zu Ostern gehe ich vielleicht mal in die Kirche oder bei der Städtetour zünde ich mal in dem einen oder anderen Dom eine Kerze an. So haben die das auch gemacht. Und der Prophet Amos schreibt, was Gott davon hält. Amos 5, Vers 21, da sagt Gott, ich bin euren Feiertagen und euren Festivitäten als das Gram und ich verachte sie. Und ich mag eure Versammlung nicht riechen. Amos 5, Vers 21, und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich will dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Entweder du gehorchst mir und suchst meine Gerechtigkeit und nimmst mein Wort endlich ernst, oder du kannst dir deine ganze religiöse, folkloristische Staffage sparen. Ihr übertüncht euren Ungehorsam, ihr übertüncht euren willkürlichen Umgang mit meinem Gesetz und der Sabbat ist da nur die Spitze des Eisbergs. Ihr übertönt das mit ein bisschen Folklore. Aber es hilft euch nichts. Lassen Sie mich das hier sehr deutlich sagen. Als Christen werden wir uns immer dafür einsetzen, dass unsere jüdischen Mitmenschen in Freiheit ihre Bräuche pflegen können. Und wir werden alles versuchen zu ihrem Schutz. Und ja, es tut uns weh, dass viele jüdische Mitbürger unser Land als unsicher empfinden, weil sie von Islamisten und linksradikalen Gruppen Bedrohung erfahren. Das tut uns weh. Aber in ihrem Verhältnis zu Gott helfen wir diesen Menschenbrüdern nicht, wenn wir mit ihnen die jüdischen Feste aus dem Gesetz des Mose feiern und ihnen damit den Eindruck vermitteln, sie würden dadurch Gott irgendwie näher kommen. Damit helfen wir ihnen nicht, damit schaden wir ihnen eher. Warum? Weil wir eine falsche Beruhigung fördern. Das ist so, als würden wir einem säkularen Zeitgenossen sagen, wenn du Weihnachten in die Kirche kommst und ein- bis zweimal im Jahr zum Abendmahl, dann musst du dir um Gott keine Sorgen machen. Wenn du das eine oder andere Fest feierst und wir feiern das zusammen, dann ist religiös, bist du schon am richtigen Wege. Wir helfen damit nicht, wir schaden. Und erinnern wir uns doch nochmal zurück, wozu hatte Gott seinem Volk den Sabbat gegeben? Als Zeichen. Als Zeichen für Gottes Treue, der sie aus Ägypten rausgeholt hat. Als Zeichen für Gottes geniale Macht, die er in der Schöpfung vor Augen stellt. Aber auch als ein Zeichen für Gottes Gebote, in denen Israel für ihn leben sollte. Und viele dieser Sabbate, die Gott um diesen Basissabbat herum entwickelte, waren damit verbunden. Womit? Genau, mit Opfern. Und das war wichtig. Denn diese Opfer erinnerten die Menschen woran? Dass wir Sünder sind und Vergebung brauchten. Deswegen immer diese Opfer. Und welchem Fest hat Gott diesen Ehrentitel Sabbat der Sabbate gegeben? Sabbat zum Quadrat. 3. Mose 23. Genau, dem großen Versöhnungstag. Und dieser Sabbat, der Sabbate, der war geprägt von drastischen Opfern. Und der Höhepunkt war, dass man dann symbolisch alle Schuld auf diesen Sündenbock legte und den wegschickte, sodass er in der Wüste elendiglich umkommen musste. Stellvertretende Schuldübernahme. Das zeigte der Sabbat der Sabbate. Und das heißt, die Opfer der Sabbate zeigen den Israeliten, wie sehr sie auf Vergebung angewiesen sind. Ich sage das nochmal. Den Ruhetag Gottes, den gab es schon in der Schöpfungswoche. Aber da ist noch nicht die Rede von einem Sabbat, dass wir ihn irgendwie begehen sollten. Im ganzen ersten Buch Mose kommt der Sabbat überhaupt nicht vor. Der Sabbat selbst ist ein markanter Bestandteil, und das müssen Sie jetzt genau festhalten, der Sabbat selbst ist ein markanter Bestandteil des mosaischen Gesetzes. Der Sabbat ist das Aushängeschild des mosaischen Gesetzes. Und darum gilt für den Sabbat, was die Bibel über das gesamte mosaische Gesetz sagt, in Römer 7, Vers 12 zum Beispiel. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, schreibt Paulus. Römer 7, Vers 12. Wir können genauso sagen, der Sabbat ist heilig, gerecht und gut. Aber das Gesetz, sagt Paulus, kann uns nicht retten. Dafür hat es Gott auch nicht gegeben. Das Gesetz kann uns nicht retten, nicht weil das Gesetz schlecht wäre, sondern weil wir es nicht halten können. Und das beweist ja die Sabbatkrise auch Israels. Das Gesetz kann uns nicht retten, weil wir das Problem sind, weil wir das Gesetz nicht so halten können, wie es vor einem heiligen Gott nötig wäre. Und das zeigt eben auch Israels Scheitern am Sabbat, Israels Sabbatkrise. Und im Letzten wissen die Israeliten das auch. Wissen Sie, im Talmud, da gibt es einen Kommentar zum zweiten Buch Mose, Midrash Exodus, und da steht folgender Satz im Talmud. Wenn Israel nur ein einziges Mal den Sabbat wirklich halten würde, würde der Messias kommen. Und das ist das Bekenntnis. Wir haben auch nicht ein einziges Mal als Volk den Sabbat wirklich gehalten. Aber, und jetzt kommt das Gute, gerade so kann der Sabbat seinen größten Segen bewirken, indem er nämlich den Einzelnen in die Sabbatkrise stürzt, sodass der Einzelne merkt, all mein religiöses Bemühen hilft mir nicht weiter. Ich brauche den Messias. Und der Apostel Paulus hat das genauso erlebt. Und er hat das genauso von sich bekannt, ja, als die herrlichste Entdeckung seines Lebens. Er hat gesagt, alle meine gut gemeinten Bemühungen mit Gesetzesbefolgung, Beschneidung und Sabbat vorneweg, alle meine Bemühungen mit Gesetzesbefolgung bei Gott zu punkten, sind verglichen mit Jesus, sagt er in Philipper 3, wertlos wie Dreck. Wertlos wie Dreck. Und das Wort, was er dort für Dreck verwendet, Skybala, meint eigentlich was Schlimmeres als Dreck, nämlich Kot. Und Paulus sagt, es ist wertlos wie Dreck, verglichen mit dem, was ich von Christus bekomme. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Was sagt Paulus? Paulus sagt, meine ganze Gesetzesakrobatik hat mir nichts genützt. Sie hat mir eher geschadet. Warum? Weil sie mich eine Zeit lang in dieser Täuschung festhielt, ich könnte mich vor Gott selber fein rausputzen. Durch mein Leben. Aber Leute, sagt Paulus, dieser Luftballon ist endlich geplatzt. Und ich erachte all das, was ich da versucht habe, für Dreck, für Kot, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden wäre, dass ich eben nicht setze auf meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern auf Gottes Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt. Schauen Sie, und darum hat er seinen jüdischen Volksgenossen, aber auch allen anderen gesagt, Leute, wegen dem Sabbat müsst ihr euch keinen Kopf machen. Wegen dem Sabbat müsst ihr euch keinen Kopf machen. Wegen der Beschneidung müsst ihr euch keinen Kopf machen. Aber wegen eurer Sünde schon. Und dann hat er das aufgelöst in Kolosser 2, Vers 16. Und das ist der letzte große Punkt, den wir festhalten müssen. Da hat er gesagt, Leute, lasst Kolosser 2, Vers 16. Lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Wegen mancher Speise oder Trank. Da kamen Leute mit besonderen jüdischen Speisegeboten, die sie den Leuten aufdrängen wollten. Oder wegen eines bestimmten Feiertags oder Neumondes. Das war das Fest zum Monatsbeginn. Oder Sabbats. Lasst euch kein Gewissen machen wegen des Sabbats. Und dann fügt er hinzu, das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Es ist nur ein Schatten. Und das Wort für Schatten, was Paulus hier verwendet, Skia, das meint so viel wie ein Spiegelbild, ist nur ein Vorzeichen, ist nur ein Hinweis. Und jetzt merken Sie, wie sich der Kreis schließt, nämlich Mose hat das auch schon gesagt. Mose hatte den Sabbat ein Zeichen genannt. Und Paulus formuliert das hier in Kolosser 2, ganz neue Entdeckung für mich. Paulus macht es hier in Kolosser 2, Vers 16 nochmal fest. Er sagt, es ist nur ein Spiegelbild, nur ein Vorzeichen. Wofür? Und jetzt geht Paulus den entscheidenden Schritt über Mose hinaus. Er sagt, der Sabbat ist nicht nur ein Zeichen für Gottes Gebote, nicht nur ein Zeichen für Gottes Treue, nicht nur ein Zeichen für Gottes geniale Schöpfermacht, sondern der Sabbat ist ein Zeichen des Zukünftigen. Er sagt, der Sabbat ist ein Zeichen für Gottes großes Zukunftsversprechen, was er für uns vorbereitet hat. Der Sabbat ist ein Zeichen, dass er uns einmal in die echte, vollkommene Ruhe bringen will, nicht nur für einen Tag, sondern für die Ewigkeit. Ein Schatten des Zukünftigen. Ein Schatten dafür, dass er uns nach Hause holen will. Wie Jesus in Johannes 14, Vers 3 gesagt hat, ich werde eine Stätte bereiten und dann werde ich kommen und euch nach Hause holen. Und Hebräer 4, Vers 9 sagt das sogar, sagt, es ist noch eine Sabbatruhe vorhanden. Da steht wirklich dieses Wort Sabbatismus. Es ist noch eine Sabbatruhe vorhanden. Es gibt noch einen Platz im Himmel. Und auch für diese ewige Ruhe bei Gott, für diese wahre Sabbatruhe war euer Sabbat ein Zeichen. Aber wir brauchen das Zeichen nicht mehr. Wir brauchen das Zeichen nicht mehr, denn wir haben etwas viel Besseres. Kolosser 2, Vers 17. Das alles, also Sabbat, Festtage und so weiter, ist nur ein Schatten. Leibhaftig aber ist es in Christus. Wir brauchen den Sabbat nicht mehr. Wir brauchen die Speisegebote nicht mehr. Ob wir Juden oder Heiden oder sonst was sind, wir brauchen es nicht mehr, denn wir haben Christus. Und Christus ist nicht nur das Versprechen, dass es einen Himmel gibt, sondern Christus ist der einzige persönliche Retter, der uns in den Himmel bringt. Das alles ist nur ein Schatten, leibhaftig aber ist es in Christus. Und damit kommen wir zum Schluss und sehen am Ende, worauf das dritte Gebot zielt, dem wir heute versucht haben, etwas nachzugehen. Du sollst den Sabbat heiligen. Da sagt Gott uns, pass auf, schon hier in dieser Welt gibt es einen heiligen Ort, wo du mich finden kannst. Es gibt einen heiligen Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst, vor dem Druck deines Alltags, vor dem Druck deiner Sorgen. Sabbatruhe. Und Gott sagt, pass auf, schon hier gibt es eine echte überirdische Freude, die du erfahren kannst. Sabbatfreude. Aber wenn du mir begegnest, sagt Jesus, dann stürzt du damit auch in deine Sabbatkrise, weil du merkst, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht, mit deiner Frömmigkeit vor mir zu bestehen. Und trotzdem gibt es für dich noch eine Chance auf den Himmel. Trotzdem ist noch eine Sabbatruhe, eine ewige Sabbatruhe vorhanden, denn leibhaftig ist es in Christus. Und nächste Woche setzen wir dann hier genau fort. Und dann werden wir fragen, wie wurde aus dem Sabbat unser Feiertag? Wie wurde aus dem Sabbat unser Sonntag? Ich verspreche Ihnen, das wird nochmal spannend. Für heute schließe ich mit den Sabbatversen der Fürstin Eleonore von Reuß. Hochwohl geboren war diese Frau, aufgewachsen in einem ziemlich edlen Grafengeschlecht zu Stolberg-Wernigerode. Sie hat viel erlebt. Sie hat mit 6 ihren Vater verloren, als 20-Jähriger einen Witwer geheiratet, eine eigene Familie gegründet. Sie hat immer Verantwortung übernommen. Sie ist vielen interessanten Menschen in den Adelskreisen begegnet, Menschen, die Glück, Ruhm und Frieden suchten. Und dabei wurde diese Frau immer fester davon bewegt und hat es immer fester ergriffen, dass es doch nur einen einzigen Ort gibt, wo diese Sabbatruhe wirklich zu finden ist. Nämlich bei dem, der von sich selbst gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben, sagt Jesus. Und so ist dann dieses Lied entstanden, das zu ihrem berühmtesten Lied wurde. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie kommen, sie schaffen und gehen. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah, in des Gotteslammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Herr Jesus Christus, danke, dass du unsere wahre Sabbatruhe bist. Herr, du weißt, mit wie viel Unruhe und Getriebensein wir in unserem Alltag oft zu kämpfen haben. Herr, und du siehst, wie wir manchmal strampeln und uns abkämpfen und mit allen möglichen Mitteln versuchen, unser Leben in den Griff zu kriegen und es doch nicht können. Aber danke, dass du da bist. Und dass du uns nicht nur unser Scheitern vor deinem Gebot zeigst, sondern dass du uns da rausholst, dass du uns Vergebung schenkst und dass du uns in deinen Frieden und in deine Ruhe rufst, Herr. Lass uns immer dankbarer dafür werden, dass es dich gibt und dass auch wir dich haben dürfen. Und erbarme dich auch über dein Volk Israel, dass noch viele, viele von ihnen erfassen, dass allein du, der wahre Messias, der auferstandene Sohn Gottes, dass allein du, Herr Jesus, der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Und niemand kommt zum Vater als allein durch dich, du lieber, guter Herr. Amen. Und jetzt lassen Sie uns dieses Lied der Fürstin zu Reuß miteinander singen. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön.